Ja, Alex, glaubst du, es kommt der September auf uns zu?
September. Ja, das werden wir in dieser Folge versuchen zu beantworten für euch alle da draußen, weil es wirklich eine gute Frage, Lukas. Wir haben ja im August jetzt schon eine stärkere Korrektur gesehen. Und ja, die Statistik spricht natürlich dafür, dass auch der September eventuell ein bisschen bärischer sein könnte. Was denkst du, Lukas?
Ich hoffe es ja nicht, natürlich. Es gibt ja gerade einen Hinblick auf die Zinssenkungen, die im September sehr wahrscheinlich kommen werden. Das hat ja schon einmal den Preis jetzt vor so einer Woche, 2 Wochen sehr stark nach oben bewegt. Aber grundsätzlich, statistisch gesehen, ist im Aktienmarkt und im Kryptomarkt der September nicht so der beste, sondern der schlechteste.
Ja, und darüber sprechen wir heute. Und außerdem geht es um vielleicht die größte DeFi-Innovation seit dem DeFi-Sommer 2020, nämlich das neue Flying Tulip-Projekt. Dazu in Kürze. Außerdem sprechen wir über dubiose Bitcoin-Vorhersagen, über eine brandaktuelle Meldung aus dem US-Handelsministerium, über ein weiteres Memecoin-Drama, was auch sonst, und wieder neue Reserven von Staaten und Unternehmen in Sachen Kryptowährungen. Natürlich spekulieren wir, wie schon in der Einleitung gesagt, über den September. Was wird der bringen? Bevor wir reinstarten, Lukas, muss ich mich noch bei allen ganz herzlich bedanken. Ja, bei euch Zuhörern, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Denn im letzten Monat hat nicht nur Bitcoin ein Allzeithoch erreicht, sondern auch wir, die Kryptologen, haben, wie oft mit einer neuen Folge wieder ein neues Allzeithoch erreicht und können vermelden, dass wir den Meilenstein von 4.000 Zuhörern überschritten haben. Und ein besonderes Danke natürlich an die, die wirklich jedes Mal einschalten. Das sind natürlich nicht alle 4.000, aber das sind doch eine gute Anzahl an Leuten. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, es gefällt euch das Format. Ich darf an dieser Stelle natürlich auch auf den Fragebogen hinweisen, falls ihr den noch nicht ausgefüllt habt. Wir verlosen 100 US-Dollar und ihr könnt uns dabei helfen, mit einem kurzen Fragebogen ein bisschen Input zu geben, was ihr euch wünscht von unserem Format, wie sich das weiterentwickeln könnte. Und damit, Lukas, starten wir rein heute ins Marktupdate. Wie schaut es aus auf den Kryptomärkten?
Ja, danke Alex. Es schaut leider nicht so gut aus.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Der Sommer war ja eigentlich schön, ja. Der Sommer war ja cool, also weniger viel Achterbahn nach oben und nach unten. Es gab Allzeithochs zu vermelden, aber die letzten 2 Wochen und davor auch, da ging es eigentlich relativ nach unten. Schauen wir es uns gleich im Detail an. Zuvor noch 912.551 ist die aktuelle Blockzeit, bevor wir ins Markt
starten. Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Mhm. Okay, wir sehen bei Bitcoin einen Verlust innerhalb von 7 Tagen von fast 6%. Bei 5,5% minus stehen wir. Level ist bei 108.000, ca. $400. Das ist deswegen wichtig, weil an dieser Marke kratzt es jetzt schon mehrfach. Ich beobachte die Preise sehr stark in letzter Zeit. Tendenz sieht so aus, als würde es nach unten Ausbrecher zu versuchen. Das heißt, wir sind von dem All-Time-High immer weiter weg. Nicht so die beste Zeit. Dasselbe sehen wir bei Ethereum, aber da kann ich ja sagen, es ist nicht mehr so wie früher, wie vor ein paar Monaten noch, wo Ethereum in solchen Zeiten umso stärker nach unten gegangen ist. Ethereum hat echt so ein bisschen eine bullische Bewegung stärker. Sieht man auch, dass es halt heute auch nicht so nach unten gegangen ist, sondern eher nach oben in den letzten 24 Stunden in Relation zu Bitcoin. Aber insgesamt in 7 Tagen auch so fast 6% Verlust. Selbiges zeigt sich dann bei XRP oder bei Solana. Hält sich ganz gut in letzter Zeit. Da gibt es einige gute News wieder zu vermelden. Hyperliquid geht es ganz gut. Steigt ganz stark. Weiter unten sehen wir uns dann später an. Bei den größten Gewinnern der Woche, da ist ganz vorne Kronos. Der Hintergrund ist, dass die eine 6,4 Milliarden große Zusammenarbeit mit Donald Trump gemacht haben, mit der Donald Trump Media Corporation. Sprechen wir gleich im Detail dazu noch später. Das PIF Network, das ist unter den größten Gewinnern, weil es eine Zusammenarbeit gibt, primär halt mit Chainlink, aber auch PIF ist involviert. Heute einer unserer Newspunkte, wo es darum geht, dass das Chamber of Commerce, also das Wirtschaftsministerium, jetzt zusammenarbeitet mit Blockchain-Unternehmen. Da hat sich einiges getan. Story hat sich gut erholt mit 30% Gewinn in 7 Tagen. Da ist ja das Thema gewesen, nur 6 Monate, nachdem sie Kryptowährung herausgebracht haben, ist der CEO gegangen, weitergezogen und da hat sich jetzt aber Erholung gezeigt. Die größten Verlierer der Woche, da ist ganz vorne zu nennen wieder Aerodrom, das war schon öfter hier sehr, sehr volatil in letzter Zeit. Dann Pendel. Pendel hat ja relativ gigantisch zugelegt, da muss man sagen, so 800% Anstieg in letzter Zeit. Und was wir hier sehen, warum das halt unter den größten Verlierern ist, ist einfach, weil es halt so stark davor angestiegen ist. Und dann die Pudgy Penguins, die sind der drittgrößte Verlierer diese Woche. Und wenn wir uns dann genauer den Markt anschauen, dann sehen wir, dass der Market Cap, der Crypto Market Cap insgesamt, ja, wir haben ja schon feiern dürfen, dass der die Marke von 4 Billionen übertrumpft hat, also 4 Trillion in Englisch, übertrumpft hat. Und jetzt sind wir gerade noch bei 3,78 Trillions oder Billionen auf Deutsch, weil das eben stärkere Rücksetzer gegeben hat. Ich schaue mal kurz den Grafik hier an. Am 14.8. hatten wir 4,2 Trillions. Fast schon.
Wieso 4, sagst du immer wieder Trillions?
Trillions.
Sag doch einfach 4,2 Billionen.
Ja, mein großes Vorbild, Donald Trump, sagt doch Trillions, Billions und Trillions. Nein, im Prinzip, wir sehen relativ stark, dass wir da jetzt da nach unten gehen. Wir bewegen uns ja Richtung September. Richtung September, der eigentlich ein sehr, sehr schwacher Monat ist. Und man sieht es bereits, dass der Markt sehr unruhig ist. Volatilität ist relativ hoch. Die Handelsvolumen sind relativ gering. Also Leute sind eher vorsichtig jetzt da mit Richtung auf den September. Weil wir wissen auch aus der Vergangenheit, wenn man sich das anschaut, wie die Preise sich so entwickelt haben, während diesen Bull-Market-Phasen, wissen wir, dass es diese starken Rücksetzer gab. Und halt der September ist sehr verdächtig, dass er einer dieser Rücksetzer sein könnte innerhalb dieses Bull-Markets. Und da schauen wir später noch ein bisschen mehr ins Detail. Jetzt schauen wir uns den 4N-Greek-Index an. Der ist auf 40 Punkten von 100 möglichen Punkten. Der ist relativ neutral. Also der ist noch nicht im Bereich von Angst und noch nicht und weit weg vom Bereich von Gier, sondern wir bewegen uns nach hinten. Aber wir bewegen uns schon in die Phase der Angst. Und wenn die Angst da ist, dann kann man eigentlich schon langsam wieder ans Kaufen denken, denke ich. Weil, was ich, 4 in the market ist, sind oft einmal auch gute Zeitpunkte zum Kaufen. Wenn jetzt der September wirklich so schlimm werden sollte, dann überlege ich mir persönlich natürlich, ob ich da ein bisschen nachkaufe. Dann der Altcoin Season Index, der hält sich immer noch super, muss man sagen. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass es so eine Bitcoin-lastige Bewegung bisher war, in den letzten vielen, vielen Monaten. Seit bei den Podcast-Wochen eigentlich Bitcoins primär der Treiber hinter der ganzen Marktgeschehen war. Und jetzt kommen immer mehr die Altcoins. Wir haben einen Altcoin Season Index von 58 von 100 Punkten. Und die Bitcoin Dominance, was der Alex auch in den letzten 2 Episoden sehr, sehr gut erklärt hat, die fällt ja relativ stark. Das heißt, die Relation, wie viel diese Altcoins, die alternativen Kryptowährungen, relativ zu Bitcoin ausmachen, steigen sehr, sehr stark. Also Bitcoin-Dominance ist bei nur noch 57% und die Tendenz sieht so aus, als würde es noch weiter fallen. Das heißt, in der Relation zu Bitcoin steigen die Preise von anderen Kryptowährungen.
Man muss fairerweise sagen, im Laufe der letzten Woche hat diese Dominanz ja eher stagniert, aber es sieht sehr stark danach aus, als würde die bald wirklich noch einmal kollabieren. Und was uns also in dieser Annahme recht gibt, ist natürlich dieser Altcoin Season Index, der sagt ja mit 58 von 100 aus, dass 58 der Top 100 Coins eigentlich besser performen jetzt als Bitcoin, was schon dafür spricht, dass der Altcoin-Markt im Verhältnis zu Bitcoin relativ stark ist, beziehungsweise dass Bitcoin halt vielleicht unverhältnismäßig stark abgewertet hat auch. Werden wir bald sehen, wie es dann ausgeht mit dieser Schätzung. Ich wollte noch ganz kurz was zu PÜV sagen, weil PÜV war ja einer der Top-Gewinner und das Lustige ist halt, dass Chainlink und PÜV wurden ja beide genannt als diese zwei großen Oracle-Plattformen. Chainlink natürlich der Pionier, der Vorreiter und PÜV der erste Herausforderer auf diesem Markt und das US-Handelsministerium scheint ja beide benutzen zu wollen. Und warum jetzt PÜV natürlich so stark steigt und Chainlink nicht, das lässt sich ganz einfach mit der Marktkapitalisierung erklären, weil PÜV halt natürlich viel, viel mehr Potenzial hat, auch zu steigen.
Ja, es gab gute Nachrichten, 3 auf einmal. An einem Tag gab es 3 gute Nachrichten zu Chainlink und der Preis.
Ja, aber dazu kommen wir noch.
Genau, das sehen wir nachher. Aber das ist relativ gut gestiegen. Genau, es ist relativ gestiegen, aber der Markt insgesamt gibt es einfach nicht her. Der Markt insgesamt ist eher Richtung Schrumpfen gerade. Wir schauen uns aber die Stablecoins an, weil die schrumpfen in keinster Weise. Da geht es nämlich weiter nach oben. 2,21% in Marktkapitalisierung, das sind aber 6,13 Milliarden auf Deutsch, dazugekommen sind. Der Stablecoin Market Cap, der wird dieses Jahr vermutlich noch die 300 Milliarden durchschlagen, denke ich, wenn es so weitergeht. Wir haben 283,84 Milliarden Total Market Cap in Stablecoins. Stablecoins deswegen so wichtig, weil, wie der Alex immer gern betont, es ist toll, wenn ganz viel Geld in die Krypto-ETFs reinfließt, aber abseits davon, wenn es speziell, und das sieht man auch in den Daten, wenn es um die Altcoins gehen soll und wenn über die DeFi-Protokolle, die Decentralized Finance-Infrastruktur im Kryptomarkt geht, dann ist halt ein Stablecoin der Weg, wie das echte Geld reinkommt in die Kryptowelt. Und Ethena ist relativ stark zu nennen. In einem Monat 44% Wachstum. Ganz positive Meldung kann man auch vermelden von DeFi. Wenn wir uns da ansehen, wie sich das entwickelt, man sieht den Graph, wenn man auf YouTube zuschaut, hier ist 170 Milliarden Total Value Locked der Wert gewesen, der am Höchststand zu vermelden war, 2021, wie gesagt, schon recht 4 Jahre her. Aber wir bewegen uns wieder da in die Richtung. Wir sind bei 154,6 Milliarden hier. Dann schauen wir ganz kurz zu den NFTs. Da gibt es leider nichts Gutes zu vermelden. Die sind eigentlich durch die Bank fast nur gefallen die letzten 7 Tage. Ganz vorne mit 16,6% im Minus. Die Pudgy Penguins, da ist jetzt der Floor Price bei genau 10 Ether gelandet. Auch die Verkäufe sind relativ schwach. Also den NFTs geht es weiterhin nicht so prächtig in diesem.
Erstmal seit langem wieder unter 10 Ether, gell? Der Floor Price, oder?
Ja. Das war mal der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, könnte interessant sein, so einen Pengu zu besitzen.
Aufgepasst, liebe Kryptologenfreunde, diese Folge wird euch präsentiert von Onchain Austria. Das ist onchainaustria.at und da könnt ihr eure Ether staken. Also habt ihr Bock auf Staking, dann schaut vorbei bei Onchain Austria. Das ist sicher, das ist ein Verein in Österreich und dadurch seid ihr direkt in Europa mit euren Ether. Wollt ihr ein bisschen was erwirtschaften mit eurem Ethereum, dann geht auf onchainaustria.at und jetzt geht es auch schon wieder weiter mit die Kryptologen.
Okay, dann schauen wir uns unser Lieblingsmodell an. Was sagt uns denn unser Power Law Model, dieses Potenzgesetz? Wenn wir da kurz reinschauen, die Leute, die bei YouTube dabei sind, die sehen, dass wir sollten im Mittelwert hier, im Erwartungswert meine ich, bei 131.000 Dollar bereits sein. Wir sind natürlich bei 108.000 Dollar circa angelangt. Also grundsätzlich wäre es, wenn man dieses Model hernimmt, ja eigentlich ein Kaufzeitpunkt, würde ich sagen. Aber man muss eben aufpassen, ob nicht der September zuschlagt, würde ich sagen. Und damit haben wir schon das Marktupdate fertig, würde ich sagen. Alex,
du willst noch was sagen? Ich finde das sehr interessant, wenn du es noch kurz lässt, weil das ist zum ersten Mal eigentlich so, dass dieser Bitcoin-Preis eigentlich dreimal schon diesen Erwartungswert berührt hat, jetzt seit Frühjahr 24 eigentlich. Und dann 25 ganz kurz, also jetzt zur Jahreswende, da ganz kurz drüber gegangen ist und jetzt eigentlich wieder dort war. Und schlussendlich schaut es aber so aus, als kämpft es weiter damit. Also wir sind noch immer nicht drüber. Ich glaube, wenn es diese richtig fulminante Bullenmarkt Endrallye geben sollte, dann werden wir da massiv durchschießen durch diesen Erwartungswert. Falls es die nicht gibt aufgrund einer Rezession oder einer irgendeiner anderen Krise, ich glaube, das muss ein externer Faktor sein, der das auslöst, dann wird das natürlich dramatisch, weil dann weichen wir von diesem Modell ein bisschen ab irgendwie, weil sonst sind wir immer stark darüber hinausgeschossen, dann würden wir darunter bleiben und dann ist es natürlich stark in Frage zu stellen, ob dieser Wert so noch haltbar ist. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn sich nichts Externes tut, Großes, dann wird das natürlich passieren und dann werden wir eine Mega-Rallye sehen, hoffentlich zum Jahresende hin. Und damit, wie du gesagt hast, sind wir fertig mit dem Marktupdate. Gehen wir zu den Neuigkeiten, Lukas, oder?
Alles klar, legen wir los.
Perfekt. Die Entwicklung von Flying Tulip, ich habe es schon ganz am Anfang angekündigt, die nimmt an Fahrt auf und so hat der DeFi-Pionier, die Legende Andre Kronje jetzt verkündet auf X, dass er sich wirklich auf das konzentriert. Er tut kein Reposting mehr machen, er kommentiert kaum noch andere Dinge, er konzentriert sich wirklich auf sein neues Projekt. Und Flying Tulip ist ein innovatives Börsenprojekt und das ist ganz, ganz spannend, weil Kronje hat sehr ambitionierte Pläne. Er möchte eine dezentrale Börse bauen, die Binance, Bybit und Co. Konkurrenz macht. Und das soll unter anderem bieten, dass Spot-Trading, also ganz normaler Kryptohandel, Futures, Kryptokreditwesen, Derivate und strukturelle Renditeprodukte alles nahtlos in einer Lösung vereint, so wie auf Binance eigentlich. Und das aber alles on-chain, also wirklich alles komplett DeFi. Und Andre Kronje ist ja der im DeFi-Sommer 2020 wirklich gezeigt hat, was möglich ist, der wirklich ein Vorreiter war, auch bei vielen Projekten mit Yearn Finance damals. Das war ja was ganz Innovatives. Und diese neue Plattform soll eine spezielle neue hybride Liquiditätslösung bieten, die sowohl ein AMM, also ein Automated Market Maker, beinhaltet, aber auch ein Orderbuch. Das heißt, man kann wirklich zu jedem Zeitpunkt auch Limit Order setzen und zu allerbesten Preisen handeln. Dazu soll das Ganze eine smarte Hebelmechanik haben. Das heißt, Flying Tulip passt die Kreditlinie automatisch an die Marktlage an. Das könnte für viele, die vielleicht schon mal liquidiert wurden, Lukas, natürlich ein toller neuer Bonus sein, weil wenn der Markt gut läuft, dann wird die Kreditlinie sehr großzügig gezogen. Das heißt, man kann einen sehr hohen Hebel verwenden. Und wenn der Markt aber schlechter läuft, wenn es ruhig ist und so, dann wird es, also es wird vorsichtiger gehandelt, wenn der Markt turbulenter ist. Das heißt, da wird dann ein bisschen der Hebel zurückgenommen und soll davor schützen, dass man eben liquidiert wird. Ein integraler Bestandteil dieser Plattform soll auch der Flying Tulip US-Dollar werden, also FTUSD. Das ist ein neuer dezentraler Dollar. Ich glaube, da haben viele ein bisschen ein posttraumatisches Stresssyndrom. Also das ist nicht jedermanns Sache, sagen wir mal so. Also jeder schaut nicht so erfreut auf diese Sache hin. Aber es soll einen neuen synthetischen Dollar, also eigentlich, wie heißt das, einen nicht algorithmisch, aber irgendwie schon algorithmischen Stablecoin enthalten, der delta-neutrale Handelspositionen verwendet, um stabil im Wert zu bleiben und gleichzeitig Liquidität bereitstellt, um den ganzen Handel am Laufen zu halten. Ja, was soll schiefgehen, Lukas, oder?
Ich hab gerade nachgeschaut, warum heißt denn das Flying Tulip? Das ist tatsächlich eine Anspielung auf die Tulpenblase.
Auf die Tulpenblase, natürlich. Ja, natürlich. Also André ist ja bekannt dafür, dass er so Dinge wie, er hat ja auch das Nash-Gleichgewicht auf die Spieltheorie angespielt mit seinen früheren Sachen. Also er ist natürlich bekannt dafür, dass er solche Dinge aufgreift und er meint halt, dass er baut ein Flywheel, also so eine Art richtige Blase, die sich richtig aufblasen kann. Und es ist immer so leicht zynisch, was er macht. Also es ist immer so, ja, Ponzi-Nomics und so, nicht? Er macht das so ein bisschen ironisch, also selbstironisch. Und Flying Tulip ist natürlich wieder ein toller Name, der da reinpasst und das spielt, wie du richtig sagst, auf die Tulpenblase an. Und das Ganze soll durchstarten, obwohl es DeFi ist, weil er mit Account Abstraction, das heißt, dass man einen Klarnamen verwenden kann, wie zum Beispiel, ich könnte mich jetzt dort, weiß ich nicht, Alex, Crypto Alex nennen oder so, anstatt irgendeiner merkwürdigen, also kryptischen Adresse, die aus ganz vielen Zahlen und Buchstaben besteht. Und mit Gassubventionen und Multichain-Einzahlungen soll das Ganze am Frontend wie eine klassische zentralisierte Börse funktionieren und am Backend gleichzeitig komplett über DeFi laufen. Also ein sehr ambitioniertes Projekt. Ich bin richtig heiß drauf. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Aber natürlich ist das nach wie vor ein tolles White Paper. Ja, muss man schon sagen, das dauert noch ein bisschen. Ja, Lukas, tolle Sache, oder?
Ja, ich möchte nur zum Besten geben, die Tulpenblase, die gab es nie. Die Tulpenblase ist eine moderne Erfindung oder Übertreibung oder ein Märchen. Die war nicht so, wie sie dargestellt wurde. Es ist sehr mühsam, wenn Leute immer wieder herkommen, auch im Kryptobereich und sagen, erinnert hier an die Tulpenblase, weil die Tulpenblase ist zu 99% eine Erfindung, diese riesige Spekulationsblase, wo alle verrückt wurden. Gab es nie, es ist auch niemand pleite gegangen daran. Es hat auch viel mehr Logik dahinter gegeben, warum diese seltenen Zwiebeln, aus denen man ganz viel mehr Tulpen machen konnte, so wertvoll waren für kurze Zeit. Es waren auch sehr viele Forward-Geschäfte und nicht wirkliche Handlungen, die da passiert sind, die halt, wo die Forward-Geschäfte dann nicht bezahlt wurden.
Warte mal, du bringst mir gerade was Neues bei, weil ich war fest davon überzeugt, dass es die Tulpenblase schon gab.
Ja, aber nicht so, wie sie beschrieben wird. Die wird extrem übertrieben. Es gab die Tulpenblase, ja. Aber es war keine Spekulationsblase, die so eine Massenkatastrophe ausübt oder die Leute waren so komplett verrückt. Das war alles viel rationaler, als immer getan wird. Also im 19. Jahrhundert wurde die Geschichte ein bisschen als Märchen, als Tulpenblase neu interpretiert. Aber was wirklich passiert ist, war nicht so wild im Endeffekt. Kann man sich ja genau anschauen.
Aber aus heutiger Sicht, aber im Zeitgeist gesehen, und ich glaube, das muss man schon sagen, die Tulpenblase war historisch gesehen diese erste wirkliche Spekulationsblase, die gut dokumentiert ist eigentlich.
Genau, nur es ist halt, wie sie jetzt in der Moderne erzählt wird, ist einfach ein modernes Märchen. Immer so.
Ja, so viel zur Tulpenblase. Und damit, Lukas, gehen wir zu einer anderen neuen spannenden Sache, nämlich dem US-Handelsministerium. Was passiert dort, Lukas?
Ja, ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte, die wir in diesem Podcast immer wieder betonen, des Zusammenwachsens von TradFi und DeFi, also traditionellen Finanzwesen und dem dezentralen Finanzwesen. Und in diesem Aspekt, jetzt muss man sagen, das staatliche Zusammenwachsen mit so Protokollen wie Chainlink und PÜV. Ich konzentriere mich auf Chainlink, weil einer meiner Lieblingsprojekte. Und die halt hier primär involviert waren. Chainlink ist ja schon länger involviert mit der amerikanischen Regierung und mit der SEC, mit der Aufsichtsbehörde, arbeiten sie in vielen Bereichen zusammen. Und ein neues Puzzleteil hat sich jetzt gezeigt, nämlich das US-Handelsministerium. Ich habe, glaube ich, zuerst Wirtschaftsministerium gesagt, tut mir leid, Handelsministerium, Chamber of Commerce. Die arbeiten jetzt zusammen mit Chainlink und bringen BIP-Daten oder Preisdaten oder sonstige Daten jetzt direkt auf die Blockchain, damit eben verschiedenste Protokolle, DeFi-Protokolle, verschiedenste andere Protokolle, diese Daten direkt verwenden können und sie werden nicht mehr durch dritte Parteien geliefert, sondern direkt selbst vom Staat auf die Blockchain raufgebracht, auf verschiedenste Blockchains, sowas wie Optimism, Sonic ist dabei, ZK-Sync, Mantle, Linea, Ethereum und so weiter und so fort, Arbitrum, Avalanche, Base, all die haben jetzt super Zugang zu den originalen Daten und damit kannst du sehr viele Produkte bauen.
Alles EVM-Chains oder Solana ist nicht dabei, meines Wissens.
Nein, ist nicht dabei. Es ist alles von vorne bis hinten Mantle, Optimus und Sonic. Das sind, glaube ich, alles EVM-Chains.
Aber Lukas, ist nicht PÜV dann das, was es auf Solana bringt? Ich glaube deshalb PÜV, weil PÜV ist ja für Solana quasi Chainlink.
Ja, okay, wie gesagt, ich habe mich nur konzentriert auf die, ich mag ja PÜV natürlich als Konkurrent, nur wenig.
Aber alles, was du sagst hier, das muss man fairerweise sagen, gilt auch für PÜV. Weil auch mit PÜV wird das eben auf Solana distributiert, diese Zahlen.
Genau, das ist eben jetzt, da gibt es diesen geprüften Sicherheitsstandard, den ISO 27001 und so weiter und so fort. Alles davon ist super umgesetzt. Das Zweite, was man sagen muss, also sind das drei große News bekommen, glaube ich, alles am gleichen Tag, am 28. August jetzt. Das Zweite war eben Reserve Update. Die Chainlink Reserve, die möchte ich nochmal betonen. Bitte in die alten Episoden schauen, wo wir das erklärt haben. Ich werde auch nochmal was verlinken dazu. Weil ich denke, das müssen andere Protokolle nachmachen. Die Reserve ist so, dass On-Chain und Off-Chain ein Teil der Revenues, die produziert werden, ein Teil der Umsätze werden in Form von Link-Token in eine Reserve reingegeben. Das heißt, die werden dem Markt entzogen und das ist eine langfristige Reserve, wo dann später damit was gemacht wird, Investments gemacht werden, keine Ahnung was. Aber das ist einfach so ein gutes Zeichen, wenn ein DeFi-Protokoll seinen eigenen Token zurückkauft. Das ist so vergleichbar mit den Aktienrückkäufen, wie es zum Beispiel Apple ganz gerne macht. In den TradFi-Bereich. Sehr, sehr spannend. Und die ist angestiegen das haben wir jetzt 193.000 Chainlink-Token in dieser Reserve drinnen. Das sind 4,5 Millionen vorerst nur, aber das ist jetzt nicht einmal ein Monat, seit es diese Reserve gibt. Und die wächst einfach an und an und an und verkleinert die Menge an handelbaren Token im Markt, was halt einen positiven Preiseffekt haben könnte auf das Protokoll. Da hat es ein Update gegeben. Und das Dritte ist, wir reden ja so gerne und so oft von den, und auch die letzte Episode ganz stark betont, von den Treasuries. Den Unternehmen, die spezifisch Kryptowährungen kaufen. Und da hat sich das immer auf Bitcoin konzentriert mit Michael Saylor und Strategy. Wir haben ja so oft schon darüber gesprochen, was der macht. Der wird auch morgen wieder kaufen. Also falls dieser Podcast jetzt da morgen rauskommt, dann heute in dem Fall. Und somit, da gab es ja noch die Geschichten von Ethereum, zieht nach. Es gibt die Ether Treasuries. Auch da hat sich wieder so viel getan. Also ich verlinke euch die Treasury-Links da in der Episode. Dann eben auch BNB und weitere, auch eine Doge-Treasury. Also irgendjemand will Dogecoin professionell kaufen. Aber es gibt auch jetzt die erste Chainlink-Treasury. Und das Unternehmen, das jetzt Chainlink kaufen wird, ist Calibre. Eigentlich ein Immobilienunternehmen. Auf der Nasdaq gelistet, also ein börsennotiertes Unternehmen. Die wollen auch mit Chainlink arbeiten. Die wollen im Vermögensverwaltungsbereich schauen, wo können sie, Immobilienvermögensverwaltungsbereich, wo können sie als Asset Manager Chainlink einsetzen. Das heißt, sie würden sich mit der Infrastruktur damit auseinandersetzen und sie haben ein eigenes Komitee mit externen Beratern dazu gebaut, dass die jetzt Chainlink kaufen die ganze Zeit.
Lukas, ich möchte noch sagen, ich bin selber Chainlink-Halter, also ich möchte jetzt nicht unbedingt was ähnlich. Ich habe Chainlink seit Ewigkeiten.
Aber einer meiner ersten. Habe ich falsch verstanden.
Nein, ich bin Chainlink-Halter und also so viel muss man transparent auch sagen. Ja. Aber trotzdem möchte ich sagen, also diese Reserve, das ist nicht das gleiche wie ein Token-Burn, also wenn Token verbrannt werden. Ja. Das ist mehr so, wie wenn Binance zum Beispiel BNB zurückkauft, um die dann später wieder zu verwenden und im eigenen Vermögen, um in der eigenen Reserve die zu halten. Aber das ist nicht vergleichbar mit zum Beispiel dem Verbrennen von BNB-Coins, was natürlich viel, viel intensiver noch ist, weil diese Link, die werden früher oder später ja wieder auf den Markt kommen, möglicherweise.
Könnte sein,
das
ja.
Muss man, genau. Also warum soll man die sonst nicht zerstören, wenn man die wirklich rauskaufen möchte? Okay, gut. Und damit kommen wir, glaube ich, zum ersten Block der Kurznachrichten heute, Lukas. Mhm. Und zwar, es sagt nämlich Jack Mallers, der Gründer von Strike, das ist ja eine App, mit der man Bitcoin über das Lightning-Netzwerk verschicken kann, der sagt voraus, dass Bitcoin zu einem 500 Billionen Dollar Vermögenswert wird. Und das ist deshalb besonders brisant, weil Bitcoin bis dahin natürlich noch 250x machen würde. Das heißt, 1000 Euro in Bitcoin würden zu 250.000 Euro in Bitcoin werden. Und er meint damit selbstverständlich eben nicht den Preis pro Coin, sondern die Marktkapitalisierung. Ihr erinnert euch, der Preis eines einzelnen Bitcoins multipliziert mit dem Gesamtangebot ist dieser Wert. Also von der momentanen Marktkapitalisierung von knapp über 2 Billionen soll der Bitcoin auf 500 Billionen gehen. Das würde bedeuten, ein Bitcoin ist dann in etwa 25 Millionen US-Dollar wert. Zum Vergleich vielleicht Gold, der heute wertvollste Vermögenswert nach Marktkapitalisierung. Dieser hat heute ca. 24 Billionen und damit bedeutend weniger. Also es würde bedeuten, Bitcoin geht auf das 20-fache von Gold. Viele würden jetzt sagen, naja, Bitcoin ist ja 20 mal so toll wie Gold, wenn es darum geht, das als Wertspeicher zu verwenden. Es hat viele Vorteile. Ja, lasst uns gerne wissen, wie realistisch ihr das findet. Der Lukas lacht. Was denkst du, Lukas?
Er hat jetzt keinen Zeitpunkt genannt, aber vermutlich im Jahr 2400 irgendwas könnte das so sein. Wenn wir auf verschiedenen Planeten unterwegs sind, da ist es sicher praktischer, Bitcoin zu haben als Gold.
Ja, dann hoffen wir, dass es ein bisschen schneller geht, weil sonst erleben wir das alle nicht mehr. Außerdem, Südkorea hat jetzt auch das erste Bitcoin-Reserveunternehmen und das hat am ersten Tag ganze 40 Millionen US-Dollar an Bitcoin gekauft, also eine große Zahl auch da. Und Hyperliquid, die gehypte Kryptobörse, übertrifft erstmals den TradFi-Giganten Robinhood. Im Juli hat man 331 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen abgewickelt und damit tatsächlich Robinhood übertroffen. Und damit gebe ich wieder zu dir zur nächsten Neuigkeit, Lukas.
Nächste Neuigkeit, die hätte eigentlich fast in die Rubrik gebracht, Skurrilität der Woche, aber wir haben eigentlich uns schon, dann ja. Entschieden. Aber es ist halt auch eine, da ist ein bisschen Leere drin auch für das Thema Meme-Coins, nämlich YC, ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht in dem Fall. Kanye West hat eine Meme-Coin gemacht, berühmter Musiker, der leider sehr abgedriftet ist, der ja, wie du weißt, vielleicht auf Twitter sehr negative Sachen gesagt hat, sehr antisemitische Sachen verbreitet hat.
Er ist ja bekannt dafür, dass er Dinge verbreitet hat, die man in Österreich gemeinhin als Wiederbetätigung betiteln würde.
Richtig, richtig. Hunderte Tweets pro Tag. Er hat auch so einen Online-Shop betrieben, wo er dann alles rausgelöscht hat und dann nur ein T-Shirt alleine verkauft hat, wo ein verbotenes Zeichen drauf war. Ja, und so weiter und so fort. Und,
ist ganz skurril, weil der ja schwarz ist. Ne?
Also genau, genau. Er ist halt verrückt, würde ich sagen. Verrückt, guter Musiker in vielen Bereichen früher.
Und aber er hat Reichweite. Und das ist das, was er nutzt, um das zu machen, was andere Prominente auch schon gemacht haben. Lukas, was hat er gemacht?
Ja, irgendwann landet man Rock Bottom und dann macht man eine Meme-Coin. Er hat eine Meme-Coin gemacht, die heißt YC. Kanye West, der sich auch Yee nennt, hat es auf der Solana-Blockchain natürlich veröffentlicht. Und wie du erwarten kannst, massiver Reinfall. Die Headline, zum Beispiel bei BTC Echo, die haben das ganz schön geschrieben, von 70.000 Wallets haben nur 11 Wallets plus gemacht. Und warum wird das so sein? Was glaubst du, wer werden diese 11 gewesen sein, die was das Projekt gemacht
nur
haben?
Nur Insider.
Oder die, ganz genau. Entweder die Insider selbst oder die Sniper, also diese Bots, die ganz zu Beginn zuschlagen können in den ersten paar Sekunden. Und es ist wieder mal das, was Meme-Coins so häufig machen. Sie holen sich aus der Masse von Leuten das Geld aus der Tasche und bereichern sich selbst. Auch hier ist das so gelaufen. Wir haben eine Gegenüberstellung von welche Wallets wie viel verloren haben, das will ich kurz vorlesen. Also 51.800 Wallets haben zwischen 1 und 1.000 Dollar verloren. 5.269 Wallets haben zwischen 1.000 und 10.000 verloren, 1.025 Wallets zwischen 10.000 und 100.000 und 108 Wallets, ganze 108 Wallets haben verloren zwischen 100.000 und 1 Million. Und dann Rekordhalter sind die Top 3, drei Wallets, die haben mehr als 1 Million US-Dollar verloren, indem sie die Kanye West Memecoin gekauft haben und dann abgezockt wurden.
Heftig. Ja, muss an dieser Stelle natürlich sagen, man kann da hoffen, dass gegen sowas vorgegangen wird. Ich bin immer jemand, der so für schlanken Staat ist, aber wenn es um Betrug geht, wenn es wirklich darum geht, dass man sowas Kriminelles macht und da muss man dann echt vom Crime Supercycle sprechen, dann sollte da schon irgendeine Behörde einschreiten und dagegen vorgehen, weil das ist ja wirklich, ja, das ist Manipulation, wenn es niedrig kommt, ja, und einfach nur Diebstahl eigentlich oder keine Ahnung, wie man das benennen mag, das müssen dann Juristen herausfinden, aber es ist natürlich in meinen Augen grob kriminell, solche Dinge zu tun.
Es ist so. Es ist auch wirklich die alle negativen Aspekte aus Krypto vereint, das sind Meme-Coins. Also extreme Volatilität, Verluste der breiten Masse, Profite für Insider und frühe Anleger und Manipulation durch verschiedenste Methoden, die da angewandt werden.
Und es sei an dieser Stelle gesagt, diese Celebrity-Coins, wie man auf Englisch sagt, oder diese Promi-Coins, das sind die allerschlimmsten bisher gewesen. Also wenn es irgend so ein Hunde-Coin ist, wie Dogecoin ist ja sowieso da auszunehmen, weil es irgendwie fair gelauncht ist sozusagen. Aber wenn es irgendein ein Hunde-Coin ist, der noch irgendwas macht dann oder Community baut, oder wenn es wirklich nur diese Promi-Coins sind wie Melania, schaut euch den Chart von Melania an,
Melania.
Dann wisst ihr, wovon ich rede.
Oder Libra oder sowas. Ich halte an Memecoin und der heißt Goatcoin. Den habe ich noch.
Sehr gut. Ich halte Turbo, volle Transparenz. Turbo, ja, ja. Ich habe ein bisschen vom Turbo-Tod. Aber das ist mehr Spielerei, ist auch kein großes Vermögen drin. Genau, und da kommen wir jetzt dann weiter zu den seriöseren Dingen im zweiten Block der Kurznachrichten, nämlich zu den Stablecoins. Tether bringt den US-Dollar Tether jetzt direkt auf das Bitcoin-Netzwerk. Das wird vermeldet, konkret wurde angekündigt, dass es auf das RGB-Protokoll kommt. RGB steht für Really Good for Bitcoin und es handelt sich dabei um einen Smart Contract-fähigen Layer 2, beziehungsweise, weil es eigentlich schon am Lightning-Network aufbaut, könnte man sogar sagen Layer 3. Dazu werden wir euch auch einen kurzen Artikel von Tether verlinken. Fairerweise möchte ich an dieser Stelle aber darauf aufmerksam machen, dass US-Dollar Tether schon einmal auf Bitcoin war, beziehungsweise es gibt sogar auf Bitcoin. Sogar die ersten USDT überhaupt wurden damals auf dem Bitcoin-Netzwerk herausgegeben, nämlich auf dem Omni-Layer. 2023 hat man die Unterstützung für diesen Omni-Layer jedoch eingestellt, weil die Nachfrage schlicht nicht da war und alle die Stablecoins einfach nicht auf Bitcoin verwendet haben. Das heißt, die Frage ist, was hat sich geändert? Ist Bitcoin jetzt mehr DeFi-fähig als damals oder verwendet man einfach dieses neue RGB-Protokoll, um da jetzt vielleicht das ein bisschen anzustoßen? Vielleicht will man das pushen, dass da mehr Smart Contracts, mehr DeFi direkt auf Bitcoin, auf einen Bitcoin-Layer kommt. Das könnte natürlich sein. Dann gibt es eine weitere Nachricht zu Tether, Lukas. Für Tether ist erstmals seit März 2023 die Dominanz am Stablecoin-Markt auf unter 60% gefallen. Und das liegt aber jetzt nicht daran, dass Tether so schwach ist. Auch Tether hat ja weiter Zuwächse an neuen herausgegebenen US-Dollar-Tokens, sondern es liegt an dieser stetig steigenden Konkurrenz. Allen voran, wir haben es heute im Marktupdate gesehen, vorher beim Lukas, Ethena, also das Ethena oder Ethena-Protokoll, das ja diesen US-Dollar A dezentral herausgibt, das hat einen sehr starken Zuwachs. Ich glaube, 44% waren es knapp im letzten Monat. Und der US-Dollar 1 von World Liberty Financial, auch der hat ja im letzten Monat 12% zugelegt, also zwei starke neue Spieler am Stablecoin-Markt. Dann Bitcoin, und das ist eine ganz tolle Neuigkeit, finde ich. Bitcoin wird immer verteilter, während die Zahl der Wale, das heißt, wir haben das schon mal besprochen, Wale sind die, die über 1000 Bitcoin besitzen, wieder abnimmt. Also eigentlich seit dem Hoch vor 4,5 Jahren im Frühjahr 2021 nimmt die Zahl dieser Wale stetig ab, hat die Anzahl der Wallets, die über 100 Bitcoin halten, jedoch im Vergleich dazu immer zugenommen oder nicht immer, eigentlich war es auch auf einem Tief zwischendurch, aber hat jetzt wieder zugenommen und steigt auf ein neues Allzeithoch. Das heißt, man kann sagen, es gibt zwar weniger von diesen, die wirklich extrem viel Bitcoin halten, aber immer mehr von denen, die viel Bitcoin halten. Also über 100 ist ja doch eine ziemliche Summe, aber eben nicht über 1000, weil das sind dann doch weniger geworden. Und zu guter Letzt der digitale Euro, vielleicht nicht als Konkurrenz zu Bitcoin, aber als Konkurrenz zu den ganzen US-Dollar-basierten Stablecoins, der soll jetzt, anders als früher diskutiert, möglicherweise doch auf einer öffentlichen Blockchain gebaut werden. So berichtet das Handelsblatt letzte Woche, dass man von Ethereum oder Solana spricht. Das sind jetzt die Kandidaten, die man da so nennt. Kann natürlich auch noch was anderes werden. Aber offenbar wirkt der Genius Act aus den USA, ihr erinnert euch, auch den haben wir im Podcast schon besprochen, wirkt der ein bisschen so als Druck auf Europa, dass man da den Stablecoin-Markt nicht 100% den Amis überlassen will und baut jetzt auch ein Produkt, das vielleicht nicht ganz so CBDC-mäßig sein könnte, wie man das früher gedacht hat. Vielleicht wird es ja mehr ein Stablecoin. Ich hoffe das zumindest, Lukas. Was glaubst du, kommt eher der chinesische zentralisierte Total-Kontroll-Coin oder schaffen wir da nochmal die Kurve in Europa?
Schwer einzuschätzen. Du hast ja, wir haben mal gesprochen darüber, wir haben ja berichtet, dass die Christine Lagarde eigentlich des chinesischen, den Xuzhi Renminbi, chinesisches Überwachungsgeld, digitaler Yen, gelobt hat.
Ja, deswegen frage ich dich auch, weil ich erinnere mich dran, wie toll du den ausgesprochen hast damals. Ja. Sag's nochmal.
Xuzhi Renminbi.
Ja.
Mein Name ist Lukas.
Ich hoffe jetzt auf alle Fälle, dass es eher nicht ganz so überwachungsstaatmäßig wird und dass man da eher im Stablecoin-Bereich mitmischen möchte. Aber damit kommen wir jetzt zu einer weiteren Neuigkeit vom Lukas, nämlich die ganzen großen, wichtigen asiatischen Staaten, die weiter auf Bitcoin setzen. Was passiert dort?
Ja, spannende Entwicklung, weil nämlich in kurzer Zeit, in den letzten zwei Wochen, schon drei sehr signifikante Länder aus dem Bereich Asien, spezifisch Südostasien, mit Bitcoin-Reserven aufgetaucht sind. Also etwa Diskussionen oder konkretere Pläne. Da handelt es sich um Japan, Thailand und die Philippinen.
Und ich glaube, die Japaner wären jetzt böse, wenn du Südostasien und dann Japan sagst.
Ja. Aber ich sage, es soll sich auf diese Region schon konzentrieren. Also Thailand zum Beispiel sagt, sie wollen so ein regionaler Asien-Knotenpunkt werden, also ASEAN, also Südostasien ist gemeint, nicht Asia, für die digitale Vermögenswerte. Die haben am 26. August, hat sich da der Premierminister in Bangkok getroffen mit einigen Leuten, die wir gut kennen, nämlich Metaplanet zum Beispiel, war dabei, Nakamoto Holdings und so weiter, Cliff Capital waren da dabei. Also wir wissen ja, Metaplanet ein ganz großer Käufer von Bitcoin in Asien, das ist ja das asiatische Strategy, wie man sagen kann. Und die haben sich getroffen, um eben souveräne Bitcoin-Reserven, also staatliche Bitcoin-Reserven für Thailand zu diskutieren. Das ist schon sehr, sehr spannend und es soll auch eben, wie gesagt, ein Knotenpunkt entstehen. Thailand soll da als, als Vorbild für weitere Länder weiterhin gelten dann. Da gibt es ja innovative Projekte, die sie auch machen, so wie Tourist, DigiPay, wo ausländische Touristen können dort Kryptowährungen in Baht umwandeln zum Beispiel. Das haben wir ja schon mal kurz angesprochen, glaube ich, nächstes Mal in den Flash News war das, glaube ich, mal drin.
Es war in der letzten Folge, ja.
Genau. Also das nochmal hervorheben. Steuerliche Anreize, auch ganz spannend. Für 5 Jahre will Thailand vielleicht die Steuerfreiheit einführen auf Gewinne aus digitalen Assets. Also wenn du dort kommst, du 5 Jahre dort leben und das Geld behalten, das du mit Krypto verdienst. Ganz, ganz interessant. Also die wollen da vermutlich sehr viele Leute anziehen, die sollen dort leben eine Zeit lang. Das ist ja ganz clever, sowas wie Portugal hat das ja auch erlebt. Da haben sich ja so viele Leute dort niedergelassen, weil die Kryptowährungsbesteuerung und die ganzen Regulationen so locker waren da unten. Das hat sich ja brutal gezeigt.
Ein Krypto-Hub zu bauen.
Genau, ich hatte schöne Zeit damals in Portugal. Ich war auch eine Zeit, 3 Monate dort in der Gegend Lissabon. Dann haben wir Samson Mao zum Beispiel, der in Japan unterwegs ist und damit mit Abgeordneten diskutiert hat. Da gibt es die Demokratische Partei for the People quasi, Democratic Party for the People, sorry. Auch die sprechen über eine strategische Bitcoin-Reserve für Japan und gleichzeitig auch die Senkung von der Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungsgewinne. Und auch sowas wie kleinere Swaps, also kleinere Wechsel zwischen Kryptowährungen sollen auch steuerfrei werden in diese Richtung. Ende 2024 haben die bereits sowas vorgeschlagen und das jetzt zeigen sich immer mehr ab. Also das, was wir zum Mal so gesagt haben, ein paar Episoden in der Vergangenheit, dass eben diese Entwicklung in den USA, wo sehr viel kryptofreundliche Regulation gemacht wird und wo ein riesiger Bitcoin Reserve, eine riesige Bitcoin Reserve Gesetzgebung jetzt stattfindet, da das zeigt sich ja als positives Beispiel auf andere Länder. Die machen das schon natürlich nach. Also diese internationale Spieltheorie, wenn die USA es vorgeben, dann müssen andere Länder nachziehen. Das sehen wir hier ganz stark in diesen Ländern vertreten.
Ja, vielleicht aber kurz zu Japan, Lukas. Mhm. Japan ist eigentlich seit langem schon oder seit immer schon eines der Vorzeigeländer, wenn es um Krypto geht. Mhm. Die frühen Kryptobörsen, du erinnerst dich an MT Gox, das war ja die erste große Kryptobörse, die war aus Japan. Und Japan war schon immer ein Kryptoland. Die Regulierung war schon immer extrem kryptofreundlich. Und die LDP, du hast das eh geschrieben, also die regierende Partei, die denkt jetzt über die Senkung der Kapitalertragssteuer auf Kryptos nach. Und weil du die Demokratische Volkspartei Japans so ansprichst, das ist ja eher eine Kleinpartei oder eine kleinere Partei eigentlich. Aber generell war Japan immer schon sehr offen und ich glaube, es gibt sehr viele, auch Roger Ver, der lebt ja in Japan, oder? Der
große Bitcoin-Jesus. Von dem habe ich schon länger nichts gehört.
Ja, also ich würde sagen, das ist nur eine Frage der Zeit, beziehungsweise wer weiß, ob die Japaner auch schon Krypto haben und das gar nicht so an die große Glocke hängen.
Noch zu kurz zu den Philippinen, also der dritte Staat, den wir hier heute erwähnen, in diesem Newspunkt, die Zentralbank, die analysiert Bitcoin-basierte Zahlungsinfrastruktur, vor allem so für Remittance-Zahlungen, also wenn Menschen im Ausland, also Menschen, die aus den Philippinen kommen, die im Ausland arbeiten und Geld nach Hause schicken wollen, das ist ein Remittance-Payment, das mit Bitcoin-Zahlungsinfrastruktur verstärkt wird. Da gibt es eine Testzone auf Luzon, da können Wallets, Lightning-Zahlungen und Micropayments erprobt werden. Und auch hier in den Philippinen ist das Thema der staatlichen Reserven, also eine strategische Reserve für Bitcoin, dass man an Staat Bitcoin kauft. Auch das wird gerade dort diskutiert und immer mehr geprüft.
Jetzt fällt mir noch ein zu Japan, das habe ich vergessen vorher. Japan hat 2016, glaube ich, war das, schon Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkannt.
Die waren früh.
Genau, also anerkannt, dass das legal ist, mit Bitcoin zu zahlen. Das habe ich noch vergessen vorher hinzuzufügen. Genau. Ja, und damit gehen wir zur Rubrik Kryptokultur heute. Da habe ich euch den September, den wir in der Einleitung schon ein paar Mal erwähnt haben, angesprochen oder heute für uns aufbereitet. Und September oder auf Englisch September, das ist natürlich ein Kofferwort aus September und Bärenmarkt. Und das steht sinnbildlich für die historisch schlechte Performance in diesem Monat September. Und das ist wirklich so, also auf den Finanzmärkten traditionell die großen Indizes, die performen im September traditionell schwach. Warum das so ist, gibt es natürlich einige Gründe jetzt, die man da finden könnte. Aber ihr wisst, das ist immer ein bisschen Fugazi dabei, wenn man solche Gründe sucht. Im Durchschnitt ist es aber so, dass über die letzten Jahrzehnte im September die Börsen fast um 1% nachgelassen haben im Durchschnitt. Also es ist ein negativer Monat. Und auch bei Krypto sieht man das. Im Schnitt verliert Bitcoin knapp 4% im September und Ethereum, also Ether, sogar über 6% im Durchschnitt. Ja, den harten Zahlen nach repräsentiert der September also nicht nur die Stimmung am Markt, sondern lässt sich eben auch durch diese Zahlen untermauern. Es ist wirklich so, dass die Märkte im September in der Regel schlechter performen. Und wie so oft in Krypto äußert sich das halt in viel Galgenhumor. Deswegen ist das natürlich auch ein starker Bestandteil dieser Kryptokultur. Nach dem September folgt dann oft der Oktober. Also das ist dann noch ein Monat hin. Das kommt natürlich von ab, also nach oben. Da geht es wieder nach oben. Und das heißt, die Schwäche vom September ist, der Lukas hat es vorher schon gesagt, ob eine historisch gute Kaufchance. Das heißt, man kann im September am besten nach der großen Korrektur einkaufen und dann von diesem Wiedererstarken im Herbst auch profitieren. Ist natürlich alles keine Finanzberatung. Da müsst ihr selber überlegen, was ihr macht. Und diese Kryptokulturkategorie ist sowieso einfach nur ein bisschen die Erklärung des Jargons und was man halt in Krypto so verwendet, damit ihr ein bisschen wisst, wovon die ganzen Nerds, die Krypto-Nerds wirklich sprechen. Und Ein Börsenspruch fällt mir dann auch ein, Lukas, den kennst du wahrscheinlich auch. Sell in May, go away, but remember to come back in September. Und dann ist man meistens gut dabei, weil wenn man im September kauft, dann nutzt man eben genau diese September-Schwäche aus. Und damit zur Skurrilität der Woche, da gab es ja auch etwas Cooles, aber unter Anführungszeichen auch etwas Lustiges von Westmain Self-Storage.
Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, also mir kommt vor, als würden die der Markt eigentlich schon erwarten, dass es im September so schlecht wird, weil die Preise sind ja eigentlich schon auf September-Niveau, wenn man sich das ansieht. Ja, also es geht eh schon. Ja,
vielleicht geht es noch weiter runter.
Oder hoffentlich nicht. Naja, wake me up, when September ends. Ja. Wir kommen zur Skurrilität der Woche, nämlich wir berichten sehr, sehr gern über die verschiedensten Bitcoin-Treasuries, die Unternehmen, die Kryptowährungen kaufen, Bitcoin kaufen. Und da gibt es einen ganz speziellen, die Westmain Self-Storage, der Twitter-Account, X-Account, BTC Treasuries hat berichtet, die haben einen Zukauf getätigt, nämlich von ganzen 0,088 BTC. Und die halten jetzt als Bitcoin-Treasury-Unternehmen insgesamt schon 0,43 Bitcoin. Also nicht mal ein Bitcoin insgesamt, aber sie akkumulieren auf jeden Fall. Warum ist das skurril? Es ist einfach lustig, weil wenn man von MicroStrategy, also Strategy heute, wie es jetzt umbenannt wurde, reden, dann sind das ja hunderte Millionen, die da regelmäßig gekauft werden und die kaufen halt so einen kleinen netten Betrag dazu. Das hieß aber, der Hintergrund ist der folgende, das ist gar nicht so uninteressant, nämlich, weil Westmain Self-Storage, das ist einfach eine Lagerfirma auf Rhode Island in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern und was die halt machen, ist, sie kaufen einmal pro Woche Bitcoin. Die haben auch erst vor kurzem angefangen, muss man fairerweise sagen. Deshalb sind diese 0,088 BTC eigentlich nicht so schlecht. Also was die machen ist Free Cashflow, also Geld, das sie übrig haben, das kommt rein in Bitcoin. Die kaufen also regelmäßig.
Also es ist der fünfte Kauf von 0,088 offenbar, nicht? Ist ganz süß, oder? Also ich glaube, wenn man so als kleines Unternehmen denkt, jede kleine GmbH könnte eigentlich sagen, hey, wir haben Geld über, das brauchen wir jetzt in den absehbaren nächsten Monaten nicht, um Rechnungen zu bezahlen. Legen wir das doch lieber in Bitcoin an, anstatt dass wir alles Richtung Null reiten, indem wir es in Fiat halten. Das ist ganz nett. Also ich glaube, da sollte man sich auch als kleinere vielleicht auch GmbH, ist das eine öffentlich gelistete Firma? Nein.
Nein, das ist eine kleine private Familie, das ist ein Familienbetrieb, ja, quasi.
Ja. Genau, muss man sich als kleine GmbH überlegen, ob man das macht. Aber die müssen das ja wirklich selbst bekannt gegeben haben, weil das ist ja nicht verpflichtend, dass sowas öffentlich gezeigt wird normalerweise für solche Firmen.
Sie sind aber auch ein süßes Beispiel in dem Fall. Also wir reden immer so von riesigen Beträgen im Kryptomarkt und die machen ihren Teil. Ja. Das kleine Lagerunternehmen auf der Insel da drüben, die kaufen regelmäßig Bitcoin ein. Und sie schauen auch, dass sie zwar als Lagerunternehmen, aber doch irgendwie Bitcoin-Infrastruktur nutzen können. Sie bieten auch Zahlungen in Zukunft an in Bitcoin. Also wenn man da was lagern will, kann man auch mit Bitcoin zahlen. Was dahingehend schon ein sehr interessantes Beispiel, nicht nur skurril. Also deshalb sehr spannend.
Jeder Satoshi zählt, sagt man, oder?
Genau.
Ich kenne persönlich einen Unternehmer, der mit seinem Privatunternehmen in Österreich mehr Bitcoin hält als dieses Unternehmen. Also es ist natürlich cool, wenn man das auf dieser Ebene auch macht. Gut, und damit kommen wir zum Tipp der Woche. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, aber ich glaube, viele von euch auch nicht. Das ist jetzt schon 6 Wochen her. Mitte Juli hat Binance den Binance-Report vom ersten Halbjahr 2025 veröffentlicht. Und wie immer ist dieser Halbjahresreport von Binance sehr umfassend. Also auf 146 Seiten insgesamt wird der Status des Kryptomarkts in der ersten Jahreshälfte wirklich schön beschrieben. Und nachdem das von Binance immer kostenlos publiziert wird, ist es natürlich ein sehr guter Link und ein guter Tipp von uns, dass das jeder von euch auch lesen kann, wenn ihr da wirklich an diesen Zahlen auch interessiert seid. Da geht es unter anderem um den Handelskrieg zwischen USA und China als Stresstest für Krypto. Das finde ich persönlich schon spannend, also wie Krypto da reagiert hat in den letzten Monaten. Dann Bitcoin ist noch immer kein sicherer Hafen, wird dort gezeichnet, sondern es verhält sich eher wie eine führende Tech-Aktie mit einem Turbo. Das heißt, es ist generell so eine starke Tech-Aktie, die ein bisschen den von Finanzmarkt generell vorwegnimmt. Bitcoin war zwischenzeitlich das 6. wertvollste Asset der Welt. Die Stablecoin-Marktdurchdringung nimmt an Fahrt auf, erstmals 250 Milliarden Dollar, das heißt plus 22% im ersten Halbjahr. Der Lukas hat es vorher gezeigt, wir sind mittlerweile ja, glaube ich, bei 280 Milliarden, also es ist noch mehr geworden in den letzten 2 Monaten. Und Walmart und Amazon planen eigene Stablecoins. Also es wird wirklich eine ganz brisante Zeit, die auf uns zukommt. Total. Und in diesem Halbjahresbericht von Binance kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der ist kostenlos verfügbar. Wir werden den auch verlinken. 146 Seiten geballter Content über den Kryptomarkt. Und damit kommen wir zum Ausblick. Lukas, ich darf nochmal erwähnen, es gibt unser Gewinnspiel für alle, die uns helfen, die uns den Fragebogen ausfüllen und bei der Umfrage mitmachen, da verlosen wir 100 Dollar an die Teilnehmer. Das ist das Erste. Das Zweite, Lukas, was haben wir noch?
Zweite ist, ja, macht unsere Umfrage auf jeden Fall, weil das gibt uns total wichtiges Feedback. Und wenn ihr irgendwas besser haben wollt oder anders haben wollt, sagt es uns über dieses Tool. Und genau. Was haben wir noch? Die Inflationszahlen von der Eurozone, die kommen am 2. September. Das ist ganz, ganz spannend. Also,
weil Dienstag. Die
am Dienstag, genau, 2. September. Die geben uns immer natürlich einen Hinweis darauf, wie können sich die Zinsen verändern, weil Inflation und Zinsen hängen ja recht wichtig zusammen. Am 11. folgt dann die Zinsentscheidung der EZB und auch dann der US-CPI-Report. Der kommt auch am 11. CPI-Report ist auch eben dieser Inflationsreport der USA, weil wir alle mit Spannung erwarten, wird im September das Zinsniveau in den USA gesenkt. Weil wir wissen, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, niedrige Zinsen bedeuten quasi mehr Geld im Markt, umgekehrt. Und mehr Geld im Markt, M2, die Geldmenge international, die korreliert positiv mit Krypto, vor allem mit Bitcoin. Das heißt, fallende Zinsen haben sich in der Vergangenheit sehr oft bewiesen, dass sie sich positiv auf den Preis von Kryptowährungen auswirken.
Und da möchte ich kurz einhaken, weil ich glaube, da haben wir in der Vorbesprechung festgestellt, dass wir da ein bisschen unterschiedlicher Meinung vielleicht sind. Am 17.09. kommt ja diese Zinsentscheidung der USA oder der Federal Reserve. Und da werden wir dann sehen, ob die Zinsen gesenkt werden, jetzt relativ spät in diesem Zyklus. Wir haben ja schon einen Bullenmarkt, der sehr lang anhält. Und da gibt es natürlich divergierende Meinungen dazu. Du siehst das sehr bullisch, wie ich gemerkt habe, Lukas. Und ich glaube, viele sagen, ja, fallende Zinsen sind bullisch. Generell muss ich dem zustimmen. Aber was man auch bedenken muss, eine Zinssenkung spät im Businesszyklus, also wirklich spät, die ist oft auch ein Signal gewesen dafür, dass der Bullenmarkt bald vorbei ist und dass es auch nach unten gehen könnte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist natürlich nicht so spät wie 2008 oder 2001 oder 2000, war das nicht 2001, wo die Zinssenkung wirklich erst stattgefunden hat, wo es schon nach unten ging. Aber trotzdem ist das im Zyklus sehr spät. Das heißt, es könnte meiner Ansicht nach dazu kommen, dass es nochmal ein finales Feuerwerk gibt, wo nochmal alles richtig durch die Decke geht. Und dann kommt aber der Bärenmarkt. Wie siehst du das?
Genau, also es wurde ja auch so erwähnen in der Richtung. Also Bitcoin folgt ja bisher einem historischen Saisonmuster und der Sommer ist ja schwach, historisch gesehen, aber auch diesmal schwach. Jetzt kommt der September, das ist da traditionell der schwächste Monat, ja, der schwächste Monat. Und dann würde aber, wie du sagst, im Oktober kommen und eine Jahresendrallye erwartbar sein. Also es ist sehr wahrscheinlich, wenn jetzt Bitcoin wirklich dieses Saisonmuster, was es bisher gehabt hat, vor allem eben 2017, aber am vergleichsbarsten, hat, dann werden wir eine Jahresendrallye sehen. Und dann muss man entscheiden, geht es dann noch weiter oder geht es noch runter. Ich würde gerne nächste Episode, vielleicht als Newspunkt oder sonst als Diskussionspunkt, das mal ein bisschen in der Tiefe diskutieren mit dir, wo wir sagen, was ist dieser Bullmarket, den wir jetzt haben, ist der vergleichbar, ist der anders? Ist er langsamer, ist er länger vielleicht? Oder sehen wir das gleiche Muster, wie wir in vergangenen Bullmärkten gesehen haben?
Ja, wie heißt es immer, Lukas? Super Cycle, oder? Jetzt geht es immer, jetzt geht nur mehr nach oben.
Der Sailor Cycle, genau. Wo auch die Möglichkeit zu besprechen, ist diese Saisonalität, diese Cycles, sind die jetzt eigentlich vorbei langsam oder werden die schwächer? Weil nach oben weniger, es ist auch weniger Verrücktheit zum Beispiel im Markt. Also, du kannst dich erinnern an 2021 und 2017, wie viel verrückte Geschichten da gehört hast, wie Dinge nach Preis explodiert sind, und es ist eigentlich diesmal ziemlich viel rationaler und es sind auch viel mehr so große Player, institutionale und Unternehmen dabei, Staaten dabei, also weniger Verrücktheit, mehr.
Das Thema müssen wir auf alle Fälle wieder mal aufgreifen. Ja, es ist wirklich so. Ich glaube, Also du sagst das ganz richtig, dass die Volatilität nimmt ab, die Zyklen nehmen ab und das liegt einfach an dieser Rate an neuen Bitcoin im Verhältnis zu denen, die es schon gibt. Der Effekt wird einfach immer, immer kleiner. Aber zu den Zinssenkungen vielleicht noch, ich habe das noch kurz aufgeschlagen. Also so frühzyklische Zinssenkungen, die sind meistens extrem gut für die Bullenmärkte. Die feuern den Bullenmarkt richtig an. Und die machen bei stabiler Wirtschaft, geben die richtig Gas. Das ist zum Beispiel Mitte der 90er so also passiert. Da ist dann diese Tech-Bubble erst richtig angefeuert worden. Und wenn aber diese spätzyklischen Zinssenkungen kommen, so kurz vor einer Rezession, wenn die Wirtschaft überall ein bisschen am Schwächeln ist, dann
Genau.
kann das durchaus sein, dass das schon zu einer, dass das fast ein Signal ist, dass der Bärenmarkt naht. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass das diesmal so sein könnte. Ich hoffe natürlich, wir werden alle noch eine schöne Rallye sehen, bevor es soweit ist. Und damit kommen wir noch zu einem Tipp. Am Mittwoch und Donnerstag, 3. und 4. September, findet die Konferenz in Dortmund statt. Also falls ihr noch keine Karten habt, die Tickets gibt es noch zu kaufen. Das Standardticket kostet 200 €, das VIP-Ticket 500 €. Ich weiß, dass da einige bekannte Leute im Dachraum in Krypto auch dort sind, auch wirklich gute Leute dort sind. Ich schaffe es leider selber oder wir schaffen es beide, glaube ich, du auch nicht, Lukas, wir schaffen es selber nicht hin. Aber thematisch ist bei der Konferenz so eine Mischung zwischen Web3, AI, aber auch so AR, VR, Metaverse, IoT. Also man versucht da diese ganzen neuen Technologien branchenübergreifend ein bisschen abzudecken, natürlich mit einem Fokus auf Krypto und Web3. Deswegen heißt es auch Conference, also mit einem Dreier. Das erste E ist ein Dreier, falls ihr das schreiben wollt. Conference.com, da gibt es die Karten auch dazu. Ja,
Ja, dann,
das war's dann soweit.
dann zu guter Letzt für die Österreicher hier, Vienna Blockchain Week 2025, nicht nur für die Österreicher, kommt alle vorbei. Am 9. und bis zum 11. September im DC Tower 3 in Wien, also im Crypto Hub von Wien, finden 3 Tage lang drei verschiedene Schwerpunkte statt, nämlich am ersten Tag Regulation, Forensics und Tax, dann Bitcoin Mining, DeFi und Stablecoins und am dritten Tag Tokenisierung, KI und institutionelle Kryptostrategien.
Ja, aber die Vienna Blockchain Week, die ist erst die Woche drauf, also noch nicht nächste Woche. Und Lukas, ich glaube, ab nächster Woche kommen wir jetzt wieder wöchentlich zu euch, haben wir vereinbart.
Das
Perfekt.
machen wir so.
Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin alles Gute und danke fürs Zuhören. Bis dann. Servus.
Alles Gute, Leute. Bis bald.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.